Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Prompt mich mal.
Schön, dass du wieder zuhörst.
Stell dir das mal vor. Dein Unternehmen investiert gerade Millionen in künstliche Intelligenz.
Mhm.
Die ganzen Lizenzen sind gekauft, die Geschäftsführung ist ja völlig euphorisch und erwartet irgendwie messbare Ergebnisse in Lichtgeschwindigkeit.
Kennt man ja.
Genau. Doch wenn man dann mal wirklich in die operative Realität schaut, passiert etwas total Erschreckendes.
Männlich fast gar nichts.
Richtig, nichts. Aktuelle Analysen zeigen tatsächlich, dass 95% der Unternehmen daran scheitern, aus dieser Investition in generative KI einen echten ROI, also einen echten Nutzen zu ziehen.
Sie stecken halt fest.
Ja, in der sogenannten Proof-of-Concept-Hölle. Das ist so eine endlose Schleife aus eigentlich vielversprechenden Pilotprojekten, die aber niemals im echten Arbeitsalltag ankommen.
Mhm.
Und genau das nehmen wir heute in unserer ausführlichen Analyse sehr genau unter die Lupe. Wir wollen heute herausfinden, warum diese klassischen Top-Down-Strategien eigentlich fast unweigerlich gegen die Wand fahren.
Ja, und wir schauen uns an, wie eine oft völlig übersehene Rolle im mittleren Management, der sogenannte AI-Catalyst, diese festgefahrene Situation auflösen kann.
Genau. Um das vielleicht direkt am Anfang mal greifbar zu machen. Diese Top-Down-Implementierungen, die erinnern mich total an eine medizinische Organtransplantation.
Okay, wie meinst du das?
Naja, das Management kauft ein sündhaft teures, makellos funktionierendes neues Herz. Das ist dann die KI-Strategie. Und dann pflanzen sie das der Organisation einfach von oben ein. Sie vergessen dabei aber völlig, die Blutgruppe zu überprüfen. Das Immunsystem der Unternehmenskultur erkennt diesen Eingriff sofort als feindlichen Fremdkörper.
Und fängt an, ihn massiv abzuwehren.
Ganz genau. Das Organ an sich ist absolut perfekt, aber der Patient stößt es trotzdem ab.
Das ist wirklich ein hervorragendes Bild für das, was wir da in den Daten sehen.
Ja.
Ja, absolut. Wenn wir die Fallstudien analysieren, dann stoßen wir eigentlich fast nie auf ein technologisches Versagen.
Ah, okay.
Die Algorithmen, die tun ja genau das, was sie sollen. Also das Skalpell der Innovation, das funktioniert.
Mhm.
Es ist ein zutiefst menschliches und vor allem strukturelles Problem. Die Transformation scheitert an Faktoren wie Technostress, tief verwurzelten psychologischen Abwehrmechanismen und ja, an einem fundamentalen Missverständnis darüber, wie Kommunikation in Unternehmen überhaupt abläuft.
Lass uns genau diese psychologische Abwehrreaktion mal systematisch aufdröseln. Wir sprechen hier ja von so einer unsichtbaren Wand, gegen die das Management da immer wieder prallt.
Mhm.
Was genau passiert denn in den Köpfen der Mitarbeitenden, wenn von heute auf morgen so eine disruptive Technologie einfach ausgerollt wird?
Also jede Einführung von KI verlangt von den Mitarbeitern im Kern, dass sie ihre bisherige, oft ja über Jahre erlernte Arbeitsrealität komplett aufgeben.
Ja, das ist hart.
Eben. Und Menschen reagieren auf solche plötzlichen Brüche natürlich nicht mit rationaler Begeisterung, sondern mit einem hochgradig vorhersehbaren Muster an emotionalen Reaktionen.
In der Psychologie gibt es da doch dieses Sieben-Phasen-Modell, oder?
Genau. Das Sieben-Phasen-Modell der Veränderung. Das beginnt eigentlich fast immer mit einem initialen Schock.
Mhm.
Und darauf folgt dann unmittelbar die Verneinung. Abwehrmechanismen greifen und man hört dann in den Fluren oft so Sätze wie: Unsere Prozesse sind viel zu individuell für eine Maschine.
Oder sowas wie: Wir warten mal ab, das ist in einem halben Jahr ohnehin wieder vorbei.
Richtig, der klassische Hype-Gedanke. Wenn dann aber die unvermeidliche Einsicht kommt, dass diese Technologie eben doch bleibt, stürzen viele in ein echtes Tal der Frustration.
Mm.
Erst nach viel Zeit und wirklich gezielter Führung folgen dann das vorsichtige Ausprobieren und irgendwann die echte Integration.
Das Tückische dabei ist ja aber vermutlich, dass so ein Unternehmen kein homogener Block ist, oder? Ich meine, wenn da die Vorstandsmail rausgeht, steckt doch nicht die ganze Belegschaft in derselben emotionalen Phase.
Absolut, das ist der springende Punkt. Während die Innovationsabteilung vielleicht schon in Phase 6 ist und ganz begeistert Use Cases baut, steckt die Buchhaltung oder vielleicht der Vertrieb noch knietief in dieser Verneinung.
Ah.
Eine pauschale Direktive von oben, die verpufft da völlig. Hinzu kommt dann noch ein massiver psychologischer Belastungsfaktor, nämlich der Verlust der sogenannten AI-Efficacy.
Also der eigenen wahrgenommenen Selbstwirksamkeit im Angesicht der KI?
Genau. Nimm mal eine richtig erfahrene Fachkraft, jemanden, der über Jahrzehnte tiefes Domänenwissen aufgebaut hat. Der eigene Status im Team definiert sich ja oft genau über diese Expertise.
Mhm.
Plötzlich kommt da eine generative KI und erledigt eine komplexe Datenstrukturierung, für die dieser Mensch normalerweise 3 Tage brauchte, in 5 Sekunden.
Da muss ich aber mal kurz einhaken. Rein logisch betrachtet ist das doch eigentlich ein Grund zur absoluten Freude, oder nicht?
Wie meinst du das?
Naja, wenn mir eine Maschine 80% meiner monotonen Vorarbeit abnimmt, dann sollte ich doch eigentlich jubeln und mich total auf die strategischen Aufgaben stürzen. Warum reagieren da so viele stattdessen mit purer Panik und Zynismus?
Weil Arbeit für uns Menschen eben mehr ist als nur das Abarbeiten von Tasks. Es ist Identität.
Okay, ja.
Wenn diese Maschine in Sekunden schafft, wofür du buchstäblich Jahre studiert hast, dann reißt dir das förmlich den Boden unter den Füßen weg.
Krass, ja.
Es entsteht einfach eine immense Lücke in der wahrgenommenen eigenen Kompetenz. Die Leute fühlen sich schlichtweg entwertet.
Mhm.
Und diese innere defensive Blockade wird dann oft noch durch Change Fatigue befeuert, also durch so eine chronische Veränderungsmüdigkeit.
Wenn die Organisation ohnehin ständig neue Managementmethoden durchs Dorf treibt.
Ganz genau. Dann ist KI einfach nur das nächste kräftezehrende Projekt. Und das mündet dann zwangsläufig in Zynismus.
Okay, wenn wir jetzt verstehen, warum der Einzelne da blockiert, wirft das für mich die Frage auf, warum das System als Ganzes nicht einfach auf den Vorstand hört. Also, warum kann das Top-Management diese Widerstände nicht einfach durch neue, harte Richtlinien übersteuern?
Da hilft uns ein Blick auf die Systemtheorie. Insbesondere auf das Organisationsverständnis von Niklas Luhmann.
Oh, Soziologie.
Ja, aber sehr zutreffend hier. Eine Organisation ist keine triviale Maschine, bei der du oben einen Befehl eingibst und unten ändert sich dann mechanisch das Verhalten.
Mhm.
Laut Luhmann besteht ein Unternehmen primär nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikationsmustern. Die Art und Weise, wie intern kommuniziert wird, das ist das eigentliche Betriebssystem der Firma.
Das würde dann bedeuten, ein formeller Beschluss ändert noch lange nicht den informellen Code an der Kaffeemaschine.
Absolut richtig. Echte Transformation findet erst statt, wenn sich diese Mikrointeraktionen im Alltag verschieben. Und das passiert halt nicht durch ein PDF mit neuen Leitlinien.
Sondern?
Es passiert, wenn im wöchentlichen Teammeeting nicht mehr über die Unzulänglichkeiten der alten Software geschimpft wird, sondern jemand ganz natürlich fragt, hey, wie hast du diesen Prompt formuliert, um das Protokoll so sauber zusammenzufassen?
Mhm, verstehe.
Und um diese Art der Kommunikation überhaupt zu ermöglichen, ist psychologische Sicherheit das absolute Fundament.
Das ist die Gewissheit innerhalb einer Gruppe, dass man ungestraft Fehler machen darf, richtig?
Genau. Eine KI halluziniert nun mal, ein Prompt liefert manchmal völligen Unsinn. Wenn in der Abteilung eine strikte Null-Fehler-Kultur herrscht, greift sofort eine Vermeidungsstrategie.
Klar, niemand nutzt die KI, um bloß keine eigene Inkompetenz vor den Kollegen zu demonstrieren.
Exakt.
Wenn aber psychologische Sicherheit dieses Fundament ist, das Top-Management sie aber unmöglich einfach per E-Mail verordnen kann, dann entsteht da doch ein riesiges Vakuum.
Mhm.
Irgendjemand muss diese Brücke doch bauen. Und in unserer Analyse taucht an dieser Stelle immer wieder der Begriff des AI-Catalyst auf. Wer genau ist das eigentlich?
Der AI-Catalyst ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Transformation. Wir sprechen hier von Individuen, meistens aus dem mittleren Management oder von Senior-Experten.
Okay.
Und das Interessante ist, die haben oft gar keine formale Disziplinargewalt. Die können die KI-Nutzung überhaupt nicht anordnen.
Ah, okay.
Sie führen rein informell, durch fachliche Legitimität. Weil sie die Prozesse ihrer Abteilung wirklich bis ins kleinste Detail durchdrungen haben, genießen sie einfach den allerhöchsten Respekt ihrer Kollegen.
Aber wie genau springt dieser Respekt auf eine neue, unheimliche Technologie über? Wie bringt dieser Catalyst die Leute dazu, der KI auf einmal zu vertrauen?
Das funktioniert über einen psychologischen Hebel, den man als Third-Party-Trust-Transfer bezeichnet.
Okay, also ein Vertrauenstransfer über Dritte.
Genau, Vertrauen in komplexe, stochastische Algorithmen entsteht für die allermeisten Menschen eben nicht durch ein schickes Erklärvideo der IT-Abteilung.
Das stimmt.
Aber wenn eine geschätzte Kollegin, also in dem Fall der AI-Catalyst, der du fachlich wirklich blind vertraust, diese neue Technologie nutzt, offen über Fehlschläge spricht und dir dann am eigenen Bildschirm zeigt, wie sie ein echtes Problem löst,
dann überträgt sich mein Vertrauen in diese Person quasi auf die Technologie.
Ganz genau. Die Maschine verliert ihren bedrohlichen Status als Blackbox, weil ein vertrauter Mensch einfach als Bürge für sie auftritt.
Das ist echt eine fantastische Mechanik. Wenn man sich die Position dieses Catalysts in der Organisation mal so anschaut, dann erinnert mich das total an einen Universaladapter.
Schönes Bild.
Ja, also oben nimmt er die strategische Hochspannung des Vorstands auf, also diese ganzen riesigen Erwartungen. Und unten wandelt er sie dann in handhabbaren Strom um.
Ja.
Ein Strom, mit dem die Basis dann auch tatsächlich sicher arbeiten kann, ohne direkt einen elektrischen Schlag zu bekommen.
Das trifft diese Dynamik wirklich perfekt. Und in den Modellen wird das oft als Sanduhrprinzip visualisiert.
Ah, wie so ein Hourglass.
Genau. Der AI-Catalyst sitzt genau am Flaschenhals in der Mitte der Sanduhr und übersetzt diese Hochspannung dann in drei sehr spezifische Richtungen.
Okay, welche sind das?
Also einmal nach unten in Form von Peer Enablement, dann zur Seite als Cross-Functional Support Enablement und, was übrigens ganz oft vergessen wird, auch nach oben.
Nach oben?
Ja, als Executive Enablement, um der CEO, also dem Management, überhaupt mal den echten Business Value zu beweisen.
Lass uns diese etwas abstrakten Richtungen mal mit Leben füllen. Ich frage mich, wie dieses Enablement an der Basis eigentlich im Detail abläuft. Nehmen wir mal an, wir haben einen Kollegen, der einen immensen Teil seiner Arbeitswoche damit verbringt, hochkomplexe Prozessdiagramme zu zeichnen. Wir reden hier von einer sehr repetitiven, fehleranfälligen Aufgabe, die im Schnitt, sagen wir mal, 30 Stunden dauert.
Ja, das ist ein ganz klassischer Fall. Ein schlechter Manager würde diesen Kollegen nun einfach in so ein allgemeines KI-Seminar schicken.
Das hilft natürlich null.
Richtig. Der AI-Catalyst hingegen, der setzt sich direkt mit ihm an den Schreibtisch und löst diesen ganz spezifischen Schmerzpunkt. Er entwickelt gemeinsam mit dem Kollegen einen Prompt, der die logischen Prozessschritte dann automatisch in einen Programmiercode, wie zum Beispiel Mermaid.js, übersetzt.
Ah, okay.
Und aus diesem Code generiert das System dann das fertige Diagramm. Plötzlich sinkt die Arbeitszeit von 30 auf nur noch 12 Stunden.
Okay, der Effizienzgewinn ist absolut offensichtlich. Aber was passiert dabei auf dieser psychologischen Ebene, über die wir ja anfangs gesprochen haben?
Hier greift dann das Konzept des sogenannten Jobcraftings.
Mhm.
Der Kollege verliert seinen Job ja nicht an die KI, sondern er formt ihn sich aktiv um. Die KI übernimmt lediglich das nervige, manuelle Zeichnen.
Er behält also die Kontrolle.
Genau. Er behält die volle Kontrolle über die architektonische Logik des Prozesses, also exakt den Teil, der ja eigentlich seine echte Expertise ausmacht.
Verstehe.
Seine AI-Efficacy, also dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, das schießt förmlich durch die Decke, weil er die Maschine jetzt als ein mächtiges Werkzeug erlebt, das ihn ermächtigt, anstatt ihn zu ersetzen.
Okay. Das ist die Bewegung nach unten in der Sanduhr. Lass uns mal zur Seite schauen. Das cross-funktionale Enablement.
Gerne.
Wenn ich an typische Flaschenhälse in Unternehmen denke, dann lande ich sofort bei irgendwelchen administrativen Schnittstellen. Nimm mal eine Teamassistenz, die jeden Monat förmlich in immer den gleichen Fragen zu Reisekostenrichtlinien, Spesen und Buchungssystemen ertrinkt.
Oh ja.
Der Catalyst baut hier jetzt vermutlich einen spezialisierten KI-Agenten, der diese Standard-FAQs einfach abfängt. Aber da drängt sich mir sofort eine Frage auf. Macht sich die Assistenz damit auf lange Sicht nicht komplett obsolet?
Das ist exakt die Befürchtung, die in dieser Verneinungsphase immer wieder geäußert wird. Doch die Daten zeigen da wirklich eine völlig andere Entwicklung.
Nämlich?
Es findet eine Rollenevolution statt. Die Assistenz wird durch den Agenten eben nicht ersetzt, sie steigt zur sogenannten Data Ownerin auf.
Ah.
Sie ist nun dafür verantwortlich, das Wissen dieses Agenten zu pflegen, Spezialfälle, also Edge Cases, zu trainieren und die Qualität der Antworten kontinuierlich zu überwachen.
Das heißt, die Rolle verändert sich einfach.
Genau. Wir nennen das den Human-Gen-AI-Value-Loop. Der Mensch gibt den Kontext vor, die KI skaliert die Ausführung und der Mensch validiert am Ende das Ergebnis. Die Rolle wird faktisch aufgewertet, weil die stumpfe Wiederholung wegfällt und eben durch ein Systemmanagement ersetzt wird.
Ein weiteres riesiges Problemfeld zwischen den Abteilungen ist ja auch das Erstellen von globalen Standardrichtlinien, den sogenannten SOPs.
Oh ja, ein Klassiker.
Das dauert ja meistens ewig, weil alle unter der Angst vor dem weißen Blatt leiden. Keiner will diesen ersten Entwurf schreiben.
Hier entfaltet der AI-Catalyst seine Wirkung als echter Silobrecher. Er etabliert einen Workflow, bei dem die ganzen Fachexperten ihre rohen, unstrukturierten Notizen einfach in einen Prompt werfen.
Mhm.
Die KI generiert daraus natürlich noch lange keinen perfekten, freigabefertigen Prozess. Aber sie liefert eben einen strukturierten Erstentwurf.
Mhm.
Und das ist psychologisch wirklich Gold wert.
Weil der Druck weg ist.
Genau. Dieser KI-Draft dient als völlig neutrale Diskussionsgrundlage. Der Stress des leeren Blattes ist eliminiert. Und die Abteilungen können sich voll darauf konzentrieren, den Entwurf inhaltlich zu korrigieren.
Anstatt darüber zu streiten, wer ihn überhaupt formulieren muss?
Exakt.
Okay, wenn der Kettelist nach unten und zur Seite schon so viele Brände löscht, wie sieht dann die Bewegung nach oben aus, das Executive Enablement?
Mhm.
Stellen wir uns da mal einen Director vor, der zwar das Budget für KI freigegeben hat, selbst aber so im administrativen Chaos und diesem E-Mail-Wahnsinn versinkt, dass er eigentlich gar keine Zeit hat, sich damit zu beschäftigen.
Das ist politisch ein extrem kritischer Moment in einer Organisation. Der AI-Catalyst betreibt hier dann gezieltes Reverse-Mentoring.
Also Mentoring von unten nach oben.
Richtig. Er baut diesem völlig überlasteten Director einen maßgeschneiderten Workflow, der beispielsweise die eingehenden E-Mails automatisch kategorisiert und direkt passgenaue Antwortenentwürfe vorformuliert.
Wow!
Aus Change-Management-Perspektive ist das ein echter Geniestreich. Der Director spürt die Entlastung durch die KI direkt an seinem eigenen allergrößten Schmerzpunkt.
Und was ist dann der politische Ertrag daraus?
Der ist immens. Der Director wandelt sich von so einem passiven Geldgeber zu einem aktiven, emotional investierten Sponsor für die neue Technologie.
Ah, clever.
Er hat dem Catalyst vertraut, der Workflow hat super funktioniert und dadurch wird genau das politische Kapital aufgebaut, das der Catalyst dann braucht, um später größere, abteilungsübergreifende Budgets für eine echte Skalierung freizubekommen.
Das klingt in der Theorie wirklich alles wahnsinnig einleuchtend, aber lass uns mal über die realen Stolpersteine sprechen.
Sehr gerne.
Es gibt da ja einige extrem hartnäckige Mythen. Einer davon ist die sogenannte Digital Native Fallacy.
Mhm. Ganz wichtiges Thema.
Man neigt ja intuitiv oft zu dem Gedanken, hey, die jungen Kollegen, also die Generation Z, die sind ohnehin mit dem Smartphone verwachsen. Die reißen das Ruder jetzt um und etablieren die KI quasi wie von selbst. Ist das nicht eigentlich ein Selbstläufer?
Nein, überhaupt nicht. Und dieser Trugschluss kostet viele Unternehmen wirklich wertvolle Monate.
Okay.
In der Realität sind wir da ein echtes Paradoxon. Die Junioren besitzen zwar eine extrem hohe App-Kompetenz. Sie können die Interfaces von ChatGPT und Co. fließend bedienen.
Klar.
Was ihnen aber zwangsläufig einfach noch fehlt, ist das tiefe geschäftliche Prozessverständnis. Sie wissen schlicht noch nicht, worauf es bei einem absolut wasserdichten Vertrag oder bei einer wirklich komplexen Projektkalkulation ankommt.
Mhm.
Sie können der KI also gar nicht den notwendigen Business-Kontext mitgeben. Die Senioren hingegen, die kennen die Prozesse komplett im Schlaf, leiden aber unter Technostress und fassen die KI oft gar nicht erst an.
Das heißt, der Catalyst muss genau da rein.
Genau. Der AI-Catalyst muss diese Lücke aktiv schließen. Er nimmt den Senioren die Angst vor der Bedienung und er zwingt die Junioren methodisch dazu, erst das Geschäftsziel glasklar zu definieren, bevor sie auch nur ein einziges Wort prompten.
Macht Sinn. Ein weiteres Phänomen, das mir echt aufgefallen ist, ist die enorme Skepsis gegenüber ganz kleinen Erfolgen.
Oh ja.
Da investiert jemand wirklich Zeit, um ein KI-Makro zu bauen, das am Tag vielleicht nur so 10 Minuten Arbeitszeit spart. Und sofort hört man dann aus der Ecke der Zyniker, na toll, 10 Minuten. Dafür haben wir jetzt Lizenzen im Wert eines Kleinwagens gekauft.
Ja, diesen Satz hört man oft. Aber wenn man zulässt, dass dieser Zynismus die Deutungshoheit gewinnt, dann ist die Transformation im Grunde tot.
Mhm.
Der AI-Catalyst muss hier messerscharf kommunizieren, dass es bei diesen 10 Minuten überhaupt nicht um den isolierten Zeitgewinn geht.
Sondern worum dann?
Dieser kleine Use Case ist der methodische Beweis, also der Proof of Concept, dass die Maschine überhaupt in der Lage ist, die spezifische Logik dieses Unternehmens zu verstehen und fehlerfrei anzuwenden.
Ah, okay.
Wer beweist, dass eine KI einen kleinen Prozessschritt sicher meistert, der legt erst das infrastrukturelle und psychologische Fundament für spätere Skalierungen. Ohne die 10 Minuten von heute gibt es die 60% Zeitersparnis von morgen einfach nicht.
Verstehe. Um diese Skalierung aber zu erreichen, pochen die Analysen massiv auf den Begriff der AI Literacy, also der grundlegenden KI-Kompetenz. Dabei wird ja immer wieder betont, dass reine Toolbedienung eben nicht ausreicht.
Das ist vermutlich einer der absolut kritischsten Erfolgsfaktoren überhaupt. AI-Literacy bedeutet eben nicht, dass man weiß, wo der Chat-Button ist. Es bedeutet, dass die Mitarbeitenden zumindest auf einer grundlegenden Ebene verstehen müssen, wie die stochastische Mechanik von so einem Large-Language-Model funktioniert.
Okay, lass uns hier mal kurz anhalten. Ich verstehe völlig, dass Schulungen wichtig sind. Aber warum um alles in der Welt muss ein ganz normaler Sachbearbeiter im Marketing die stochastische Mechanik hinter der KI verstehen?
Berechtigte Frage.
Ja, also wie genau schützt mich das Wissen über Wahrscheinlichkeiten davor, der KI blind zu vertrauen? Das fühlt sich für den Endanwender doch erstmal nach absolutem akademischem Overkill an.
Das wirkt im ersten Moment wirklich so, ist aber in der Praxis der wichtigste Hebel gegen gefährliche Fehleinschätzungen.
Inwiefern?
Wenn du nicht weißt, wie die Maschine im Hintergrund arbeitet, neigst du dazu, sie wie eine ganz klassische relationale Datenbank oder wie eine Google-Suche zu behandeln. Gigantische Wahrscheinlichkeitsmaschine wie ein Autocomplete auf Steroiden.
Es rechnet also nur.
Genau. Es berechnet lediglich, welches Wort statistisch gesehen am sinnvollsten auf das vorherige folgt.
Ah, und wenn ich das einmal verstanden habe, dann erwarte ich ja sozusagen von vornherein, dass die Maschine auch mal absolut plausibel klingenden Unsinn, also Halluzinierungen, produziert.
Richtig.
Weil sie eben nur Wörter aneinanderreiht und gar keine Fakten checkt.
Ganz genau. Das Verständnis der Stochastik entzaubert die Maschine gewissermaßen. Sie ist keine unfehlbare, allwissende, künstliche Intelligenz, sondern eigentlich nur angewandte Mathematik.
Mhm.
Wer das verstanden hat, übernimmt Ergebnisse eigentlich nie wieder ungeprüft. Er wird vom passiven Konsumenten zum kritischen Validator. Gleichzeitig heilt dieses Wissen übrigens auch das andere Extrem.
Welches Extrem?
Die blinde Ablehnung aus Angst vor der unerklärlichen Blackbox.
Das ergibt absolut Sinn. Wenn wir nun aber diesen ganzen kulturellen Wandel, die AI-Literacy und die psychologische Sicherheit im Unternehmen wirklich hochfahren, wie machen wir das dann für die Geschäftsführung greifbar? Am Ende des Tages fordern die Entscheider ja immer harte KPIs.
Hier ist eine strikte Trennung erforderlich. Für die technische und wirtschaftliche Seite ist die sogenannte Time to Value die absolut entscheidende Metrik.
Also die Zeit bis zum Wertgewinn.
Genau. Wie viele Tage vergehen von der Identifikation eines echten Problems, bis der AI-Catalyst dann eine funktionierende KI-Lösung implementiert hat, die tatsächlichen Wert generiert? Wenn diese Zeitspanne kontinuierlich sinkt, dann steigt das Vertrauen des Managements. Aber um den kulturellen Wandel zu messen, braucht es sogenannte People-KPIs.
Okay.
Wir müssen den Stimmungsindex, also das Sentiment der Belegschaft, kontinuierlich erfassen. Geht der Technostress wirklich zurück, steigt die Adoptionsrate?
Da bewegen wir uns aber doch sofort auf extrem dünnem Eis, was den Datenschutz angeht, oder? Ich kann ja schlecht die KI im Hintergrund einfach analysieren lassen, ob Kollege Müller heute frustriert in die Tasten haut.
Richtig. Und hier setzt die europäische Gesetzgebung, insbesondere der EU AI Act, extrem harte, aber absolut notwendige Grenzen. Also eine automatisierte Emotionserkennung durch KI-Systeme am Arbeitsplatz ist schlichtweg illegal.
Okay, wow.
Die Überwachung von Verhaltensmustern zur Leistungs- oder Stimmungskontrolle ist streng reguliert. Wenn Organisationen das Sentiment messen wollen, müssen sie wirklich auf transparente, ganz klassische Methoden zurückgreifen.
Also einfach fragen.
Genau. Anonyme Befragungen, qualitative Interviews. Der Versuch, den kulturellen Wandel irgendwie heimlich algorithmisch zu vermessen, würde das mühsam aufgebaute Vertrauen ja sofort restlos zerstören.
Das führt uns zu einem sehr wichtigen Punkt. Wir müssen nämlich auch mal über die Schattenseiten dieses Modells sprechen.
Unbedingt.
Wenn wir das weiterdenken, birgt dieser Fokus auf den AI-Catalyst doch auch massive strukturelle Risiken. Was ist zum Beispiel mit dem Personalisierungsrisiko?
Das ist tatsächlich die Achillesferse dieser informellen Führung. Wenn diese gesamte Transformation, das ganze gewonnene Vertrauen an dieser einen spezifischen Person hängt.
Was passiert dann, wenn der AI-Catalyst das Unternehmen einfach verlässt?
Ja. In vielen Fällen bricht die Adoptionsdynamik dann völlig in sich zusammen. Unternehmen müssen dringend anfangen, das informelle Wissen dieser Catalysts strukturiert zu dokumentieren und Rollenredundanzen aufzubauen. Hinzu kommt übrigens noch das Phänomen der unsichtbaren Arbeit.
Du meinst die Tatsache, dass dieser Catalyst das alles oft einfach on top macht?
Genau. Er oder sie macht das ja meistens zusätzlich zum eigentlichen Tagesgeschäft, unbezahlt und ohne formales Mandat der HR-Abteilung.
Krass, ja.
Wenn Organisationen diese Rolle nicht irgendwann institutionalisieren, offiziell anerkennen und auch mit Ressourcen ausstatten, dann brennen diese hochmotivierten Leistungsträger schlichtweg aus.
Und da ist noch ein anderer Aspekt, der mir in den Sinn kommt. das sogenannte Hero Management.
Mhm.
Wenn dieser heldenhafte AI-Catalyst an der Basis da alle Feuer löscht, den Kollegen die Prompts schreibt und dem Director den Posteingang aufräumt, lehnt sich das eigentliche Top-Management dann nicht einfach total entspannt zurück? Nach dem Motto, läuft doch alles, wir müssen keine eigene strategische Arbeit mehr leisten.
Das ist eine hochgradig toxische Dynamik. Der AI-Catalyst wird dann ungewollt zum Enabler für die strategische Faulheit der formellen Führung.
Mhm.
Wenn das C-Level keine eigene Governance aufbaut, keine Budgets für flächendeckende Lizenzen freigibt und sich einfach hinter den Erfolgen des Catalysts versteckt, dann stabilisiert der Catalyst ironischerweise genau die dysfunktionale Struktur, die er eigentlich aufbrechen wollte.
Verrückt.
Zudem bewegt er sich dann oft am Rand einer echten Compliance-Grauzone.
Stichwort Schatten-KI.
Richtig. Wenn der Catalyst isolierte Tools für Abteilungen baut, ohne die IT-Sicherheit tief in diesen Prozess einzubinden, kann das datenschutzrechtlich wirklich verheerende Konsequenzen haben.
Er darf also nicht alleine losziehen?
Genau. Der Catalyst darf nicht zum einsamen Cowboy im Wilden Westen mutieren, sondern muss extrem eng mit der IT- und der Legal-Abteilung abgestimmt arbeiten.
Okay, wenn wir all diese Dimensionen von Luhmanns Systemtheorie über den Trust-Transfer bis hin zur Stochastik und diesen Compliance-Risiken mal zusammenfassen, was ist dann das ultimative Fazit unserer heutigen Analyse?
Die zentrale Erkenntnis für die Zukunft der Arbeit lautet eigentlich: Die erfolgreichsten Unternehmen werden nicht zwangsläufig diejenigen sein, die das allergrößte Budget für die neuesten KI-Modelle haben.
Sondern?
Es werden die Unternehmen sein, die verstanden haben, dass Technologie immer nur der Hebel ist, die Kultur aber der eigentliche Motor.
Mhm.
Sie schaffen psychologische Sicherheit und etablieren eine Kultur des kontinuierlichen Lernens. In so einem Ökosystem agieren Mensch und Maschine als symbiotische Partner.
Der Mensch behält die Makrosteuerung.
Genau, er verantwortet den Kontext und die ethische Validierung. Und die Maschine übernimmt einfach die Mikropräzision und die Skalierung. Um diesen Zustand aber zu erreichen, ist die informelle, empathische Führung aus der Mitte der Organisation heraus schlichtweg unverzichtbar.
Das ist ein sehr präzises Fazit. Aber bevor wir unsere ausführliche Betrachtung für heute beenden, möchte ich dir als Hörer noch einen etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
Da bin ich gespannt.
Wenn du dir das alles überlegst, wir haben heute ja primär über KI als ein reaktives Werkzeug, als eine Art Assistenten gesprochen. Wenn wir aber mal nur ein paar Jahre in die Zukunft blicken, werden wir voraussichtlich flächendeckend mit autonomen KI-Agenten arbeiten.
Mhm.
Systeme, die völlig selbstständig Workflows planen, Budgets verschieben und wirklich Entscheidungen treffen, ohne auf deinen manuellen Prompt zu warten. Was bedeutet das dann für unser tiefstes Verständnis von Teamgeist?
Das ist eine gute Frage.
Ja, also wie sieht kollegiale Verbindlichkeit eigentlich aus, wenn in deinem nächsten Projekt-Kickoff die Hälfte der Teilnehmer aus Software besteht? Wem vertraust du dann? Und vor allem, warum?
Ein faszinierendes Spannungsfeld.
Absolut. Und das wird uns sicher noch sehr intensiv beschäftigen. Wir hoffen jedenfalls, du konntest aus dieser Analyse wertvolle Perspektiven für deinen eigenen Arbeitsalltag mitnehmen.
Probier die Ansätze einfach mal aus. Vielleicht bist du ja selbst der nächste Catalyst in deinem Team.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge von Prompt mich mal wieder reinhörst. Bis dann!